Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Ein offener Brandbrief von 50 in Berlin ansässigen Verlagen, die gegen die anstehenden Kürzungen in der Kultur protestieren. Das wird uns beschäftigen, sowie ein Leben nach Kafka. So hat die tschechische Autorin Magdalena Platzowa ihr jüngstes Buch getauft. Es ist ein Roman, der sich um eine der Frauen dreht, die durch ihre Beziehung zu Kafka bis heute im kollektiven literarischen Gedächtnis sind. Es geht um Felice Bauer und ihr Leben nach Kafka. Und wie Magdalena Platzowa das gemacht hat, davon hat sie uns erzählt und wir hören uns dieses Gespräch an. Freuen Sie sich mit mir darauf. Die massiven Kürzungen des Berliner Senats treffen auch die Kultur und haben ebenso massive Reaktionen erzeugt, quer durch alle Künste. Die Literatur ist ebenfalls stark betroffen und dem Protest der Literaturinstitutionen in der Stadt schließen sich nun 50 in Berlin ansässige Verlage an mit einem jetzt veröffentlichten offenen Brief. Unterzeichnet und mitinitiiert hat ihn Leif Greinus, der Verlagschef von Volando Quist, und er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Greinus.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Kultur ist kein Luxus, das ist die Überschrift dieses Briefes. Was formulieren Sie darin?
Wir formulieren darin, dass die Literatur generell schon einen recht schweren Stand hat innerhalb der Künste und der Kulturszene und dass sie ganz dringend finanzielle Mittel brauchen, auf jeden Fall keine Kürzung, und dass es diese Räume braucht für angehende Literatinnen und Literaten und dass die jetzt in Gefahr sind mit der Kürzung.
Ich meine, der Anlass, die Sorge sind klar, 130 Millionen Euro weniger für die Berliner Kultur ab nächstem Jahr. Inwieweit betrifft das auch die Verlagslandschaft?
Ja, also zuerst denkt man natürlich, was hat das mit mir zu tun, wenn ein Literaturhaus oder eine Initiative, die Literatur fördert, weniger bekommt. Aber das ist dann doch nicht indirekt uns Verlage betreffend, sondern sehr direkt, weil das alles Orte sind, die davon betroffen sind von der Kürzung, in denen unsere Autorinnen die ersten Schritte gehen. Also geschützte Orte, in denen meistens auch erstmal ohne Publikum in Literaturwerkstätten, Romanwerkstätten an Texten gefeilt wird. Diese ersten Schritte in die Literaturszene stattfinden, dann auch Auftritte vor Publikum. Und das fehlt dann alles. Also das fehlt sozusagen dieser erste Schritt in die Branche rein für die Autorinnen, die wir dann später begleiten. Und es ist natürlich für uns später dann auch fehlende Präsenz. Also wenn weniger Lesungen stattfinden, wenn die Lesungen vielleicht auch weniger beworben werden, weil zum Beispiel die Marketingstelle gestrichen werden muss, dann haben wir noch weniger Aufmerksamkeit auf unsere Bücher. Und deswegen betrifft uns das sehr stark.
Das heißt sozusagen, es bedeutet auch konkret für die Verlage, wenn diese ganzen Veranstaltungen ausfallen oder sehr viel seltener stattfinden, dass natürlich Bücher jetzt auch weniger in der Öffentlichkeit präsent sind. Das heißt sozusagen, Sie werden auch Kürzungen sozusagen hinnehmen müssen.
Genau, und man darf auch nicht vergessen, also wir Verlage zahlen natürlich gerne Honorare unserer Autoren und Autorinnen für die verkauften Exemplare, aber wir sind natürlich nur ein Teil der Finanzierung von Autorinnen. Ein großer Teil findet tatsächlich auch über Lesungen statt, über die Lesungshonorare. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt tatsächlich die Marginalisierung, also noch weniger Präsenz, noch weniger Literatur, die irgendwie sichtbar ist. Und das wird uns sicherlich zu schaffen machen in einem Umfeld, das eh schon sehr schwer ist für uns.
Sie entwerfen aber auch ein größeres Bild. Berlin ist, kann man schon sagen, eine Literaturstadt geworden. Natürlich, ganz viel findet hier statt. Sie fürchten, dass sozusagen ja, Berlin da irgendwie absinkt und die Karawane weiterzieht in andere europäische Metropolen.
Genau, das ist natürlich jetzt nichts, wo man sagen kann, nächste Woche geht die Karawane los. Aber wir selber sind ja als Verlag 2018 nach Berlin gekommen, von Dresden nach Berlin, einfach weil ganz viele Autorinnen hier leben. Das haben wir festgestellt in unseren Honorarabrechnungen, die wir da immer so rausschicken. Und für uns gab es so einen sehr starken Zug nach Berlin, weil hier natürlich irgendwie das literarische Leben der Bundesrepublik stattfindet. Agenturen, Presse und natürlich die Autorinnen. Und wenn sich jetzt irgendwie eine andere Bewegung entwickelt und Autorinnen weiterziehen, dann hat das sicherlich auch für uns eine Auswirkung.
Kultur ist kein Luxus. Der offene Brief von 50 Verlagen in Berlin gegen die geplanten Kürzungen des Berliner Senats. Leif Greinus vom Verlag Volland und Quist gehört zu den Initiatoren und Unterzeichnern, die den Senat auffordern, das Ganze nochmal zu überdenken. Ich danke Ihnen, Herr Greinus, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen auch.
Und da ist es wieder unser Glöckchen zu Weihnachten und unserem literarischen Adventskalender. Heute legt uns Nora Karches aus der Lesart-Redaktion einen Roman aus Frankreich ans Herz, der momentan im Rennen um einen großen Literaturpreis ist, mit einem ja doch verblüffenden Titel, Die Ballade vom Vakuum verpackten Hähnchen. So heißt der Roman der Autorin Lucy Rico. Und tatsächlich fliegen richtig die Federn.
Ich gebe es zu. Die Ballade vom Vakuum verpackten Hähnchen war 2024 kein Titel, auf den ich mich gestürzt habe. Ich wusste, das Buch musst du lesen, weil es auf der Shortlist eines Literaturpreises steht. Aber ich hatte keine Lust. Die Aussicht, Stunden mit einem Roman zu verbringen, der mich, so steht es im Klappentext, an die grelle Fleischtheke mitnimmt und mir von einer Frau erzählt, die auf dem Hühnerhof ihrer Mutter feststellt, dass Schlachten und Schreiben praktisch dasselbe ist? Nein, lieber nicht. Dann die Überraschung. Ich beginne zu lesen und sofort nimmt der lakonische Ton, der Rhythmus dieses Textes mich für ihn ein. Gleich die erste Szene verschlägt mir den Atem. Ich sehe Hannah, das ist die Frau, die den Hühnerhof der Mutter erben wird, wie sie an ihrem 16. Geburtstag im Gras im Garten sitzt und sich die erste Zigarette ihres Lebens anzündet. Die Mutter sieht das, ist damit nicht einverstanden und aus Protest gegen den Jugendlichen Übermut der Tochter greift sie zum Äußersten. Wie zufällig packt sie einen Hahn bei den Läufen, schaut ihrer Tochter fest in die Augen, zerrt das Tier auf den Hackklotz und haut ihm, ohne dabei den Blick abzuwenden von der Tochter, den Kopf ab. Das Blut spritzt. Und so stirbt Charles, Hannas Lieblingshahn, an deren Geburtstag. Mit dieser Tat, mit diesem Axthieb, katapultiert sich die Mutter aus dem Leben der Tochter, denn die ist ab jetzt Vegetarierin und will mit den Hühnern nichts mehr zu tun haben. Was für ein Einstieg. Hier ist jetzt alles möglich. Splatter. Oder biegt dieser Roman ab in Richtung Peter-Manifest, das mir zuruft, stopp den Fleischkonsum? Es kommt anders. Hannah tritt das Erbe an, schlachtet sogar selbst und landet mit ihren Hühnern einen Marketing-Coup. Für den Verkauf klebt sie ihnen, sozusagen als Wiedergutmachung, liebevoll verfasste Kurzbiografien auf die blassen, in Zellophan verpackten Schenkel. Die Menschen in der Großstadt, man glaubt es sofort, lieben das. Ein Hähnchen mit Biografie. Sie greifen zu und kaufen Georges, von dem sie lesen, sein Leben war ein wahnsinniges Eroberungsrennen und niemand wagte je, ihm zu sagen, dass er im Kreis lief. Und mir beim Lesen dämmert irgendwann, dieses Buch ist ein existenzialistischer Roman. All das hier ist eine Metapher auf die Existenz des modernen Menschen. Am Ende steht die Erkenntnis, die Hähnchen, die hier luftdicht unter Plastikfolie verpackt werden, das sind in Wahrheit wir. Die Ballade vom Vakuum verpackten Hähnchen ist mutige, große Literatur aus Frankreich. Ein irrsinniger Roman, der das Absurde mehr als nur streift. Voller Chiffren und großartiger Ideen. Wie die Idee mit dem Liebhaber, der, obwohl Mensch, an jeder Hand nur vier Finger hat. Ganz wie ein Hahn. Ein Buch für alle, die an Weihnachten nicht an den Tisch mit der dicken Gans wollen, sondern auf die literarische Wildwasserbahn.
Die Adventskalender-Geschenkempfehlung von Nora Karches, der Roman Die Ballade vom Vakuum verpackten Hähnchen von Lucy Rico. Auf Deutsch im Matthes und Seitz Verlag erschienen, übersetzt aus dem Französischen von Milena Adam. 235 Seiten, kosten 22 Euro. Die Journalistin und Schriftstellerin Magdalena Platzowa hat schon an vielen Orten der Welt gelebt, in Washington, in New York, in England. Geboren ist sie in Prag, wie Franz Kafka. Und zum Kafka-Jahr 2024 hat sie nun einen Roman über Kafkas Verlobte Felice Bauer herausgebracht. Oder eher über Felices Leben nach dem Bruch mit dem großen Schriftsteller. Und so heißt auch das Buch, über das wir uns nun unterhalten, Leben nach Kafka. Magdalena Platzowa ist uns jetzt aus ihrer aktuellen Wahlheimat Lyon zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Platzowa.
Guten Morgen.
Und mit mir hier im Studio in Berlin sitzt Katrin Janka, die nicht nur das Buch übersetzt hat, sie wird für uns auch aus dem Tschechischen dolmetschen. Schön, dass Sie hier sind, Frau Janka.
Vielen Dank, guten Morgen.
Frau Platzowa, Franz Kafka hatte einige Geliebte, aber glücklich geworden ist keine mit ihm und er mit keiner. Mit Felice Brauer war er zweimal verlobt, bis er sie nach 5 Jahren doch verließ. Und viel ist über sie gar nicht bekannt. Kafka-Kenner, die kennen sie manchmal so als Liebhaberin von Fleischgerichten oder dass sie schwere Möbel geschätzt hat und präzise gestellte Uhren. Da war sie ganz aufmerksam. Sie selbst fragen sich in ihrem Buch jetzt, warum denn eigentlich überhaupt über Felice schreiben? Ja, warum? Was hat sie an dieser Frau interessiert?
Já bych nejdřív jenom popravila tu otázku, protože já myslím, že Kafka byl nakonec.
Ich würde zunächst vielleicht diese Frage ganz leicht korrigieren und sagen, dass Kafka doch am Ende relativ glücklich war mit Dora Diamant. Da lag er schon im Sterben und konnte sich erlauben, glücklich zu sein, weil es keine Zukunft gab.
Proč psát o Felici Bauer? A to je jedním z témat té mojí knihy.
Also warum ich Felice gewählt habe, das ist eines der Themen meines Buches. Denn die Menschen, die sich mit Kafka beschäftigen und sich für ihn interessieren, die haben dieses Verhältnis zu Felice Bauer oft als Fehler oder Irrtum oder eine Art Projektion von ihm dargestellt. Also eine Art von uninteressante Frau, mit der man sich nicht irgendwie zu beschäftigen braucht. Und dieses Klischee ist mir verdächtig gewesen, einfach deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kafka sich wirklich 5 Jahre lang mit jemandem hätte schreiben können, der komplett uninteressant ist und mit dem man gar nicht schreiben kann. Aber ich bin zu Felice eigentlich von der amerikanischen Seite her gekommen, lange nachdem ich Kafka gelesen hatte und auf Kafka gestoßen war. Und ich bin dann eben zu Felice in der Emigration gekommen, zu ihr und ihrer Familie. Im Grunde dadurch, dass ich selbst nach Amerika gekommen bin, durch meine eigene Art von Exil.
Vlastně exil nebo moji vlastní imigraci do Ameriky před 15 lety.
In den 5 Jahren. In denen Franz und Felice ein Paar waren, hat Kafka ihr hunderte von Briefe geschrieben. 40 Jahre lang hat sie diesen Schatz ja gehütet. Auf ihrer Flucht vor den Nazis über die Schweiz und Paris bis nach Amerika eben hat sie die Briefe immer bei sich getragen. Und auch sie, Frau Platzowa, beginnen ihr Buch mit 2 Briefen. Da beschwert sich nämlich der Sohn von Felice, der in ihrem Roman Joachim heißt, bei Elias Canetti, dem Literaturnobelpreisträger, dass der seine Mutter in seinem Buch Der andere Prozess als so, ja, herzlose Frau dargestellt habe, weil sie Kafkas Briefe für 8.000 Dollar verkauft habe. Und sie haben nun Felices Sohn, der in Wirklichkeit Henry heißt, in den USA ja getroffen. Was hat er Ihnen denn erzählt? Was war ja eine ganz andere Geschichte über die Briefe, oder?
Ja, ich habe ihn nepotkala, ale našla. Aktivně jsem hledala Felicinu rodinu v Americe.
Ja, also ganz kurz, ich habe den nicht einfach getroffen, sondern ich habe die Familie aktiv gesucht und hatte dann tatsächlich das Glück, den Sohn von Felice noch anzutreffen. Er war damals 92 Jahre alt und ist 2 Jahre darauf gestorben. Und die Briefe am Anfang des Romans, die sind fiktiv. Aber die Wut, die darin ist, also die ist echt gewesen. Der Sohn, also Henry, war wirklich sehr, sehr wütend auf Canetti wegen dieser Anschuldigung in dem anderen Prozess. Also diese Unterstellung, dass Felice aus Geldgier gehandelt habe. Also er schildert es so, dass sie die Briefe verkaufen musste, dass sie gezwungen war, die Briefe zu verkaufen, dass sie unter Druck gesetzt wurde, unter anderem auch von ihm selbst, weswegen er ein schlechtes Gewissen hatte und dass sie sich eigentlich nur sehr schwer von ihnen trennen konnte. Abgesehen davon, dass der Preis dann eben vergleichsweise auch niedrig war. Aber diese Frage, also Felice scheint das als Verrat an Kafka empfunden zu haben, trotz allem, dass sie diese Briefe dann am Ende verkauft hat. Und sie hat sie als Privatangelegenheit betrachtet und wollte sie eigentlich vernichten. Und das führt eigentlich zu der noch interessanteren Frage, warum sie das nicht getan hat oder nicht etwa gleich getan hat nach der Trennung von Kafka, wie das damals üblich war.
Sie haben auch Felice Enkelin Lea in deren Wohnung in der Sixth Avenue in New York besuchen können und die konnte sich sehr gut an ihre Oma erinnern. Welches Bild, Frau Platzowa, hat sich Ihnen von Felice denn aus den Erinnerungen dieser Nachfahren ergeben? Was war sie für eine Frau, für ein Mensch?
No, byl to obraz značně neúplný, protože vlastně i když samozřejmě její syn si na ní pamatoval.
Also die Informationen, die ich von den Familienmitgliedern bekommen habe, waren eigentlich eher fragmentarisch oder unvollständig, weil der Sohn sich zwar gut an seine Mutter erinnern konnte, die Enkelin schon weniger, weil sie an der Ostküste aufgewachsen war und die Großmutter an der Westküste lebte. Aber es ist eher so, dass es eben wie so Scherben waren oder einzelne Fragmente, da so die Felice und ihr Mann eher auch verschlossen waren und ihrem Sohn oder ihren Kindern und Enkeln gar nicht viel erzählt haben, zum Beispiel auch die Flucht nicht erklärt haben und ein Schweigen herrschte, was auch Gegenstand meines Buches ist, dieses Schweigen. Das heißt, ich habe zwar sehr, sehr wichtige Informationen bekommen, aber den Rest habe ich dazu erschaffen müssen. Also die Person, die sich mir da gezeigt hat, einerseits durch die Dinge, die ich erfahren habe und dann auch intuitiv, ist eine freundliche, warme, spontane Person, eine liebevolle Person, die mit ihren Verwandten eher so über Essen kommunizierte oder über Geschenke, die sie ihnen machte, Dinge, die sie für sie strickte, Kekse, die sie quer durch Amerika schickt. Also sie war jemand, der sich um sich selbst und um andere zu kümmern imstande war. Und immerhin muss man sagen, sie hat es auch geschafft zu überleben. Sie ist mit fast 50 in die USA emigriert und hat dann auch dort wieder die Familie ernährt bis ins hohe Alter. Also sie muss eine gewisse Lebensfreude auch gehabt haben.
Ihr Buch handelt aber nicht nur von Felice Bauer, sondern auch von anderen Menschen, die Kafka nahestanden. Ernst Weiß, Max Froth oder Salomon Schocken. Und ganz ausführlich verfolgen Sie das Leben von Felices Freundin Grete Bloch, der Kafka ebenfalls viele Briefe geschrieben hat, die in Auschwitz ums Leben kam. Warum war Grete Bloch Ihnen so wichtig, Frau Platzowa?
Da Grete, vlastně všechny tyhle postavy vstoupily do toho příběhu organicky. To, protože byli skutečně součástí prostě toho života, světa po Kafkovi. Grete Bloch tam vstoupila už skrze ty dopisy, protože vlastně...
Also warum Grete Bloch? Also alle die Figuren, die in dem Roman vorkommen, die sind organisch da hineingekommen, weil sie wirklich Teil der Geschichte sind, auch Teil des Lebens von Felice. Und Grete Bloch kommt dort hinein, weil ihre eigenen Briefe vermischt sind mit denen von Felice, beziehungsweise die Briefe, die Kafka an sie geschrieben hat, sind gemischt mit den Briefen von Felice. Grete Bloch hat schon 1914 irgendwann Teile aus ihren Briefen, die sie von Kafka erhalten hatte, rausgeschnitten, um ihrer Freundin zu zeigen, wie er über sie spricht, dass er schlecht über sie spricht, dass er sie eigentlich gar nicht will. Das hat im Endeffekt zur Lösung der ersten Verlobung zwischen Kafka und Felice geführt. Und dieses Faktum der zerschnittenen Briefe, das hat mich besonders interessiert. Das war für mich sehr spannend. Und dann habe ich eben nach den restlichen Briefen gesucht, dem Rest der Briefe. Und die befanden sich in Florenz bei einem Rechtsanwalt, wo Grete Bloch die hinterlegt hat, als sie selbst dann in Italien interniert wurde, in einem Bergdorf. Einerseits musste ich mich mit ihr beschäftigen, weil sie eine enge Freundin von Felice war. Und andererseits teilt sie eben mit Felice auch dieses Fluchtschicksal. Und man könnte vielleicht sagen, dass sie mir auch in einer gewissen Weise näher gewesen ist als Felice selber. Mir als Schriftstellerin ist Grete Bloch in einer gewissen Weise leichter zugänglich oder näher gewesen. Also ich konnte mir diese 50-jährige Frau, die irgendwo vertrieben wird und dann irgendwo strandet in einem Bergdorf, konnte ich mir gut vorstellen und sie hat mich auch sehr ergriffen und sehr berührt, diese Geschichte. Dann ist es noch so, dass die allererste Szene von dem Buch, die ich im Kopf hatte, Grete Bloch hat zu einer gewissen Zeit auch behauptet, sie hätte einen Sohn mit Kafka und dieser Sohn war für mich Teil der ersten Szene von dem Buch, die ich im Kopf hatte. Und zwar gibt es da in diesem Buch einen Menschen, der auftritt und behauptet, er sei der Sohn von Kafka und Felice. Und ein Dialog von Felices Sohn mit diesem Sohn war der Ausgangspunkt dessen, um das heraus dann der ganze Roman im Endeffekt entstanden ist.
50-jährige Frauen, zahnane, prostě do kouta, někde v horách v Itálii, a nějakým způsobem mě jako hrozně dojímala a bolela ta Grete Bloch.
Gut, Sie haben dann aber doch anders begonnen, aber kommen wir mal auf die Form Ihres Romans. Es ist nämlich sehr außergewöhnlich und ja, macht es ungeheuer spannend und lesbar, weil Sie aus den Fakten, die Sie über Jahre recherchiert haben, dann doch ganz eigene plastische Erzählungen entfalten und dazwischen schieben sie historische Dokumente. Diese werden dann auch kursiv gedruckt, damit klar ist, was erfunden und was echt ist. Und aber auch ihre eigene Erfahrung als Mutter und Schreibende in New York bekommt Platz und dadurch entstehen so manchmal ganz unerwartete Querverbindungen über Figuren, Orte, Zeiten hinweg. Man sieht es an den Jahreszahlen. Da heißt es einmal irgendwie 1938 und dann heißt es wieder 2016. Wie haben Sie diese Form gefunden, Frau Platzowa?
Ta forma vznikala také organicky a během toho psaní. Já jsem vlastně původně.
Also die Form hat sich ebenfalls organisch ergeben. Ursprünglich hatte ich vor oder habe ich versucht, eine klassische Erzählung zu schreiben in der Vergangenheit über die Leute damals. Und das ging so lange gut bis zu dem Punkt, wo Grete Bloch auf dem Hügel steht in San Donato. Und ich musste dann das Schreiben für eine Weile unterbrechen, unter anderem, weil ich drei Kinder habe. Und plötzlich habe ich dann begriffen, dass diese Unterbrechung auch zu dem Buch gehört und in das Buch gehört und dass ich das Ganze, also die ganze Geschichte auch in mir selbst verankern muss, dass ich die Kamera quasi umdrehen muss und mich auch selbst in den Blick nehmen. Und damit sind nochmal viele weitere Fragen entstanden. Also warum dieses Buch schreiben, wie dieses Buch schreiben und wie überhaupt schreiben. Insgesamt habe ich aber nicht vorausgeplant, wer da alles in dem Buch sein würde oder welche Dokumente da genau rein sollen, sondern das hat sich eben organisch im Erzählen ergeben, je nachdem nach der Notwendigkeit, was vorkommen musste. Also es war quasi ein Lauschen dem Erzählen.
Navazovalo vlastně na sebe jako podle potřeby toho psaní. A myslím, že se to i tak čte, že to má nějakou vnitřní logiku.
Nun haben wir in diesem Kafka-Jahr 2024 so viele Bücher über Kafka gelesen und es sind so viele geschrieben worden und es sind in den letzten Jahrzehnten schon so viele Bücher und gerade biografische Bücher über Kafka herausgekommen. Ich nehme an, dass Sie vielleicht auch einen Bogen drum gemacht haben, um diese ganze riesige Kafka-Bibliotheken, die es gibt, Frau Platzowa. Was würden Sie sagen? Ihr Roman hat ja lange Wurzeln. Die Idee soll Ihnen schon 2010 gekommen sein, als Sie selbst nach New York gegangen sind mit Ihrem Kind und dort an der Uni einen Kurs über Kafka gehalten haben. Jetzt nach all dieser Zeit und nach dieser Arbeit, wie nah sind Sie Felice Bauer gekommen und wie nah vielleicht auch oder neu zu Kafka?
Also das Buch war nicht auf dieses Jahr hin geplant. Es ist tatsächlich schon 2022 erschienen und es ist ein bisschen Zufall, dass es dieses Jahr dann so gut gepasst hat. Das hilft natürlich, das Buch sichtbar zu machen. Und insofern ist es schön. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr nah an Felice herangekommen bin. Also dass das Buch also jetzt so eine Art Eigenleben entwickelt. Und es zeigt sich auch, dass sich das immer weiter noch ergänzt, dieses Bild, was ich da von ihr gezeichnet habe. Vor allem in Amerika ist es so, dass immer weiter auch noch Facetten dazukommen, dass ich da eine Art Nerv getroffen zu haben scheine und dass immer noch weitere Informationen und Details und Facetten zu dem Bild dazukommen im Zuge der Rezeption. Das bestätigt mir irgendwie, dass ich was Richtiges empfunden habe, auch an den Stellen, wo die Intuition eben gewaltet hat. Und andererseits Kafka? Ja, also das ist schwer zu sagen. Denn also für mich natürlich ist Kafka als Schriftsteller ein unerschöpfliches Thema, also mit dem man nie fertig wird. Und ganz sicher habe ich ihn jetzt von einer anderen Seite gesehen oder kennengelernt. Aber ich finde es irgendwie sehr schwer. Ich werde auch sicher kein Buch mehr über Kafka schreiben. Also Kafka ist irgendwie eine unendliche Geschichte. Über Felices Leben würde ich sagen, dass sich ihr Leben nach Kafka für mich von Kafka abgetrennt hat. Also dass sie jetzt für mich als einzelne Person, als vollständigere Person dasteht.
Vielen Dank, Frau Platzowa, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke, Mutzik.
Auch ganz herzlichen Dank.
Und Leben nach Kafka, der Roman von Magdalena Platzowa, ist im Ballaina Verlag auf Deutsch erschienen. Übersetzt hat ihn Katrin Janka. Und Frau Janka, auch Ihnen herzlichen Dank für jetzt die Übersetzung dieses Gespräches aus dem Tschechischen mit Magdalena Platzowa.
Vielen Dank auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gestern ging es bei uns um einen russischen Klassiker, Michail Bulgakov. Heute schließen wir bedeutend an mit einem israelischen Klassiker der Moderne, wie man Amos Oz wohl mit Fug bezeichnen kann. Der 2018 verstorbene Schriftsteller war eine internationale Größe, nicht nur in der Literatur, sondern auch als Autor, Friedensaktivist, Ikone, wie der Untertitel jetzt einer ersten Biografie über Amos Oz lautet. Geschrieben von dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler und Bibelübersetzer Robert Alter. Die deutsche Ausgabe hat Marco Martin gelesen. Unser Kritiker ist im Studio. Hallo, Herr Martin.
Ja, hallo.
Wie gesagt, ist Amos Oz vor 6 Jahren gestorben, im Alter von 79. Jetzt lesen wir diese Biografie, aber natürlich auch im Licht der jüngsten deprimierenden Entwicklungen. Hat das Buch diese Aktualität?
Also ich glaube, alles, was mit Amos Oz zu tun hat, hat Aktualität über die Jahre, Jahrzehnte hinweg. Denn in Israel herrschte eigentlich immer, wie es auf Hebräisch heißt, Hamazav, die Lage, die Situation, und die war immer dramatisch und jetzt natürlich zugespitzt, innenpolitisch, außenpolitisch. Das ist das eine. Etwas anderes kommt noch hinzu und das ist auch deprimierend. Ein Autor wie Amos Oz, ein friedenswilliger Friedensaktivist, und hier ist die Doppelung wirklich angemessen, würde in westlichen Universitäten heute niedergebrüllt. Niedergebrüllt von einem sich als pro-palästinensisch missverstehenden Mob und einer Professorenschaft, die zum Teil kollaboriert, nur weil er israelischer Staatsbürger ist. Das gehört auch dazu.
Wie zeichnet Robert Alter nun dieses Leben nach in dieser Biografie? Wo setzt er seine Akzente?
Es beginnt mit der Jugend von Amos Oz und dem Punkt, der sein ganzes Leben dann fürderhin prägen wird, nämlich er ist 12 Jahre alt, als seine Mutter in Jerusalem Selbstmord begeht. Und diese frühe Versehrung trägt Amos Oz sein ganzes Leben lang mit. Und der Autor dieser Biografie, Robert Alter, zeichnet ein erfolgreiches Autorenleben, aber auch gleichzeitig ein versehrtes Autorenleben, wo der Autor Amos Oz erst im 60. Lebensjahrzehnt die Kraft dann gefunden hat, dieses frühe Trauma literarisch zu verarbeiten in seinem weltweit größten Romanerfolg, Eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Das heißt, es geht in die Biografie und es geht in die Werkgeschichte und zum Teil auch in die israelische Geschichte, die Amos Oz geprägt hat, wobei er von dieser Geschichte natürlich auch lebenslang geprägt wurde. Und es ist alles sehr strukturiert und transparent beschrieben.
Was hat diesen Schriftsteller so besonders gemacht in seiner literarisch wie politisch aktiven Rolle als Intellektueller?
Dieses Gefühl für Ambivalenzen. Seine Romangestalten sind keine Pappfiguren, das sind keine Träger von Botschaften, die dann didaktisch unters Volk gebracht würden. Es sind fein nuancierte Charaktere und diese literarische Fähigkeit zur Komplexität kam ihm dann auch als politischen Intellektuellen zugute. Und das arbeitet der Biograf Robert Alter sehr genau heraus, dass Amos Oz bei allem Friedenswillen natürlich kein naiver Pazifist war. Er war ein liberaler Zionist. Er bestand auf der Wehrfähigkeit des Staates Israel und hat es da sozusagen modischen Antizionisten und natürlich der ultranationalistischen Rechten nie recht gemacht, hat sich aber auch in dieser Position nie eingeigelt. Es war jemand, der gesagt hat, misstraue jedem, der mit einem Generalschlüssel für die Lösung aller Probleme hausieren geht. Und das macht ihn natürlich als Intellektuellen und als Erzähler und als Romanautor so, ja, fast einzigartig.
Ich habe mich ehrlich gesagt nun bei dieser Biografie ein wenig gewundert, Herr Martin, dass das Buch gerade mal 220 Seiten hat, bei diesem so reichhaltigen, vielfältigen, facettenreichen Leben. Ich hätte damit 500 bis 600 Seiten gerechnet. Fehlt da nicht einiges?
Ja, also wir dürfen nicht vergessen, der Autor Robert Alter ist Jahrgang 1935. Und beim Lesen war ich ein über das andere Mal im positiven Bass erstaunt, wie fluide, wie elegant er schreibt. Er ist natürlich jetzt niemand, der jetzt in die Archive hineingegangen wäre. Es wird sicherlich noch eine Werkbiografie geben. Es wird sicherlich noch auch eine Biografie geben, die in die feinsten tagespolitischen Verästelungen reingeht. Amos Oz war einer der prominentesten Gestalten der israelischen Linken innerhalb und außerhalb deren Parteien, die Arbeitspartei und Meretz. Aber ich glaube, diese 220 Seiten sind schon Amos Oz in Nuse, nämlich seine Humanität, sein lebenslanges Kämpfen gegen falsche Eindeutigkeiten, gegen Fanatismen und natürlich sein literarisches Gespür für menschliche Komplexitäten. Und aus diesem Grund ist diese Biografie auch eher ein größerer Essay. Aber wer Amos Oz kennenlernen will, ist hier an der richtigen Stelle.
Amos Oz, Autor, Friedensaktivist, Ikone, die Biografie von Robert Alter, erschienen bei Surkamp in der Übersetzung von Ursula Körnen mit 222 Seiten für 26 Euro. Marco Martin hat uns den Band vorgestellt auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wie werden People of Color im Comic dargestellt? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Ausstellung in Dortmund und bewegt sich damit zwangsläufig im Spannungsfeld zwischen rassistischen Karikaturen und Selbstermächtigung. Hergés berüchtigtes Tim im Kongo von 1931 etwa, bis heute eines der meistverkauften Tim und Struppi-Abenteuer, ist durch und durch rassistisch. Die Auswirkungen spürt man im Kongo bis heute, auch auf überraschende Weise. Kurator Alexander Braun.
Der Kongo ist die Comiczentrale Afrikas. 50% der afrikanischen Comiczeichner kommen aus dem Kongo. Und das hat mit Tim im Kongo angefangen. Also diese starke Identifikation mit einem rassistischen Comic hat dazu geführt, dass die Republik Kongo heute die lebendigste und reichhaltigste Comic-Szene hat.
Black Comics, vom Kolonialismus zum Black Panther. Die Ausstellung ist noch bis Ende April im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund zu sehen. 74 ist ein Roman, eine literarische Reportage, Gerichtsprotokoll und poetologische Gewissenserforschung. Ronja Othmann erzählt darin die Geschichte des 74. Genozids an Jesiden.
Im August 2014 sitze ich vor dem Fernseher. Ich sehe Frauen in den Kleidern meiner Großmutter, meiner Tante, meiner Cousinen, sehe Männer, wie mein Großvater, mein Vater, mein Onkel, meine Cousins um ihr Leben rennen. Es ist Hochsommer. In den Bergen von Shingal verdursten Kleinkinder, Alte, Kranke. Shingal sei umzingelt, heißt es. Die Männer und die älteren Frauen, die es nicht schaffen zu fliehen, töten sie. Die jüngeren Frauen und Kinder nehmen sie mit als Kriegsbeute, verkaufen sie weiter auf Sklavenmärkten an Kämpfer des IS.
74 ist eine Reise zu den Tatorten, den Frontlinien und in die Wohnzimmer von Verwandten. Ronja Othmann liest heute Abend im Literaturhaus Heilbronn. Lena Hellmeier zeichnet nicht nur beruflich, sie zeichnet auch Tagebuch. In den letzten Jahren bestimmten immer öfter die Klimakrise und die daraus resultierenden Ängste und Sorgen ihre Einträge. Ihr neues Buch Klimaangst und Wandelmut, das sie heute in Berlin vorstellt, ist eine Reise durch die Gefühlswelt der Zeichnerin.
Meine Gefühle waren während des Zeichnens tatsächlich ganz schön abgründig und tief. Ich war ganz schön viel traurig. Und habe aber von vornherein immer das Gefühl gehabt, ich möchte auch in die Hoffnung gehen und ich möchte was tun, egal auch wenn diese Traurigkeit da ist.
Lena Hellmeier zeichnet, greift das Thema in ihren Workshops auf, engagiert sich und schafft es irgendwann, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Heute Abend nimmt sie das Publikum mit auf ihre Gefühlsreise, wenn sie in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin ihr Buch Klimaangst und Wandelmut vorstellt.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann hier im Deutschlandfunk Kultur.